Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich liebe Kinder. Ich habe nicht einen Neffen. Ich habe einen Patensohn. Ich liebe Kinder. Ich habe einen super Draht zu Kindern. Aber eben weil ich sie so liebe, setze ich keins in diese abgewrackte Welt. Das möchte ich einfach. Ich kann das nicht. Ich kann nicht auf dem Spielplatz sitzen, das beklatschen, wie schön das runterrutscht und denk mir, wie ist das in 40, 50 Jahren? Wo rutscht das Kind dann hin? Ich wollte nicht sagen, das rutscht dann in die brennenden Wälder. Nein.
Luisa, 43, hat sich schon vor 10 Jahren ganz bewusst gegen Kinder entschieden. Schon damals beschäftigte Luisa der Klimawandel.
Ich habe einen Bericht oder eine Reportage gesehen über die Kipppunkte, wo die Wissenschaftler über bestimmte Kipppunkte gesprochen haben. Und wenn die erreicht werden beim Klimawandel, dann ist es unumkehrbar. Und dann ist es ja wie Dominosteine. Ich kann mich davon nicht so frei machen. Mich beschäftigt das so sehr und das macht mir auch so eine Angst, dass ich gedacht habe, ich kann doch nicht jetzt total blauäugig ein Kind in die Welt noch setzen und mir dann selber vormachen, das findet hier alles gar nicht statt. Ich verschließe jetzt davor die Augen und mein Gott, ich lebe dann eh nicht mehr. Aber wenn man jetzt sich vor Augen hält, dass wir bis Ende dieses Jahrhunderts ganz, ganz große Probleme schon bekommen werden, das ist näher als man denkt. Das sind nur noch 80 Jahre und das ist nicht viel. Und wenn ich jetzt ein Kind bekäme, dann würde dieses Kind das miterleben. Und ich kann nicht einfach sagen, nach mir die Sintflut.
Die Reportage, die Luisa damals im Fernsehen sah, verfestigte ihren Entschluss, keine Kinder zu bekommen. Den Gedanken gab es aber schon viel länger. Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter hat Luisa schon früh verinnerlicht, dass man sich beim Thema Kinder nicht auf die Unterstützung von Männern verlassen sollte. Sie schätzt ihre Freiheit. Sie will Karriere machen, aber sie glaubt nicht daran, dass ihr das mit einem Kind gelingen wird.
Und das ist nach wie vor, selbst in meiner Bubble, in der ich tätig bin, die sehr progressiv ist, ist es einfach nur sehr, sehr schwer möglich. Und in den Jobs, die ich vorher hatte, da habe ich es mitbekommen, da kamen dann Kolleginnen aus dem Mutterschutz zurück und haben nicht wieder ihre gleiche Stelle bekommen und sind im Backoffice versauert. Und wenn du das siehst, dann sagt dir das als Frau auch, bekomm mal besser keins.
Luisas Entschluss steht fest. In einer Welt, in der Frauen nicht dieselben Chancen haben wie Männer und in der ein Kind aufgrund des Klimawandels gegebenenfalls unter schlechten Bedingungen aufwächst, ist kein Platz für Mutterschaft. Nicht bei ihr. Immer wieder wird Luisa nach ihrem Kinderwunsch gefragt. Zum Beispiel auf Partys, wenn sie keinen Alkohol trinkt. In der Familie, weil es doch schon so lange einen Partner gibt. Ob es vielleicht noch nicht der richtige Partner ist? Ihre Entscheidung gegen eigene Kinder polarisiert.
Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, den Leuten einfach klipp und klar zu sagen, ich möchte kein Kind, weil ich nicht daran glaube, dass diese Welt fortbestehen wird. Es geht ja hier nicht darum, trinke ich Cola oder trinke ich Brause, sondern da geht es darum, kriege ich ein Kind oder nicht. Und das habe ich mir überlegt. Ich bin ja keine 14-Jährige, die aus irgendwelchen pubertären Gedanken heraus beschließt, ich kriege keine Kinder, die sind uncool. Sondern ich habe mir darüber Gedanken gemacht und dann immer wieder bedrängt zu werden, das sagt ja auch auf eine Art und Weise, dass das nicht respektiert wird.
Kinderwunsch und Krise. Eine Entscheidung zwischen Endzeitstimmung und Hoffnung. Von Theresa Sickert.
So wie Luisa geht es vielen Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Wenn es ein klares Nein auf die Frage, willst du Kinder, gibt, sorgt das in unserer Gesellschaft noch immer für Irritationen. Der Frust darüber ist Luisa anzumerken. Sie fühlt sich nicht ernst genommen. Dabei ist sie mit ihrem Entschluss, aufgrund der Klimaveränderung keine Kinder in die Welt setzen zu wollen, nicht allein. Immer mehr Menschen schließen sich der Birth-Strike-Bewegung an. Einer Bewegung, die 2019 in Großbritannien ihren Ursprung hat und deren Anhängerinnen aufgrund des Klimawandels in einen Gebärstreik treten. Aus zwei Gründen. Der Sorge um die Folgen des Klimawandels, aber auch, weil neue Menschen durch den verursachten CO2-Ausstoß weiter den Planeten schädigen würden. Aktuellen Umfragen zufolge wollen 3 Millionen Menschen in Deutschland aufgrund des Klimawandels, trotz Kinderwunsch, keine Kinder bekommen. Bei der Hälfte der 16- bis 24-Jährigen hat sich der Kinderwunsch zumindest abgeschwächt. Einige wollen sogar gar keine Kinder mehr. Doch in der Debatte muss man vorsichtig sein, dass Kinder nicht zum Klimaschädling verkommen. Dieser Blick auf Kinder und Eltern ist problematisch. Er stellt sie als Menschen an den Pranger. Eltern und insbesondere Mütter, die sich angesichts der Klimakrise für Kinder entschieden haben, stehen auf dem Prüfstand. Kaufen sie Bioprodukte? Fahren sie Auto? Fliegt die Familie in den Urlaub? Was tun diese Eltern, um ihren Kindern die Welt einmal als einen besseren Ort zu hinterlassen?
Ich lebe, ich will jetzt nicht sagen super nachhaltig, aber ich achte schon darauf, was ich konsumiere, wie ich konsumiere. Ich kaufe kein Fast Fashion zum Beispiel, solche Sachen. Ich achte da extrem drauf und sage dann auch immer ganz oft, das mache ich übrigens auch für deine Kinder. Und deshalb zieht es mir den Stecker, wenn ich bei mir morgens Gassi gehe und vor der Schule steht ein SUV nach dem anderen und ich denke jedes Mal, ich habe kein SUV, unter anderem auch für eure Kinder nicht, aber irgendwas passiert dann bei Eltern offensichtlicherweise, dass sie sich dann frei machen davon. Und das finde ich faszinierend. Ich frage mich, ob das passiert, wenn das Kind da ist oder ob man das vorher schon hat, weil ich habe es nicht.
Kinder verstärken das Bewusstsein ihrer Eltern für eine nachhaltige Lebensweise. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich dieses Bewusstsein immer in entsprechendes Verhalten übersetzt. Eltern haben oft schlicht weniger Zeit und weniger Ressourcen, um sich klimafreundlich zu verhalten. Wichtig wäre also, Familien viel stärker in ihrem Alltag zu unterstützen und finanziell zu entlasten, damit das entsprechende Bewusstsein auch Früchte tragen kann. Das Ausblenden oder Leugnen von Krisen kann ein Umgang sein, den Menschen angesichts der Überforderung damit an den Tag legen. Viele junge Menschen können allerdings nicht einfach so weitermachen. Sie sehen weitere finanzielle und psychische Belastungen durch die vielen parallelen Krisen in unserer Gesellschaft auf sich zukommen. Die Studie Jugend in Deutschland aus dem Frühjahr 2024 legt die Sorgen der jungen Generation offen. 65% der Befragten machen sich Sorgen wegen der Inflation, 60% über den Krieg in Europa und Nahost, 54% sorgen sich um den teuren Wohnraum. Der Soziologe Klaus Horelmann sagt, junge Menschen verlieren das Vertrauen, ihre persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen beeinflussen zu können.
Eine psychische Verunsicherung existiert. Man ist sich nicht ganz sicher, ob man selbst die Voraussetzungen erfüllt, in dieser Welt gesund weiterzuleben. Die mentale Gesundheit, die psychische Gesundheit ist zu einem Thema geworden. Das ist neu in dieser Intensität. Und es ist ebenfalls mit der Corona-Pandemie so intensiv geworden. Man hat dort während dieser Zeit eben auch erlebt, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, körperlich gesund zu sein, eine weltweite Infektionskrankheit, aber dass die auch ihre psychische Komponente, ihre mentale Komponente hat. Sodass heute auffällt, dass die jungen Leute außerordentlich sensibel, außerordentlich vorsichtig sind, wenn es um ihre gesundheitliche Situation geht und um gesundheitliche Belastung geht.
Die Umfragewerte für Ängste, Depressionen bis hin zur Lebensmüdigkeit, Aggressionen und intensiven Drogenkonsum sind unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen so hoch wie nie. Die junge Generation blickt, und das ist ungewöhnlich, nicht mehr optimistisch, sondern mit Sorge in die Zukunft. Klaus Horelmann vermutet, dass gerade die psychischen Auswirkungen, die junge Menschen infolge der Krisen zu spüren bekommen, dafür verantwortlich sind, dass viele Menschen beim Thema Kinder zurückhaltender geworden sind.
Es ist ganz stark die Überlegung, schaffe ich das denn und bin ich in der Lage, gesundheitlich den Anforderungen gerecht zu werden, die sich in Krisenzeiten, in unsicheren Zeiten stellen, und schaffe ich es in dieser Konstellation dann auch noch, mich verantwortlich zu machen für ein weiteres Mitglied meiner Familie, was absolut schutzbedürftig ist. Ich glaube, diese Kombination ist es, die am Ende dann zu der Entscheidung führt, dass man zurzeit kein Kind haben möchte.
"2050. Wenn ich jetzt Kinder bekomme, sind meine Kinder dann wahrscheinlich ungefähr 30 Jahre alt, also ungefähr so alt wie ich. Wie werden die dann leben? Haben die das Glück, sich noch eine Wohnung kaufen zu können, oder kostet die dann 4 Millionen Euro? Niemand kann die mehr finanzieren. Haben die überhaupt noch gute Luft zum Atmen, oder müssen wir alle mit Atemmasken rumrennen?" So Fragen habe ich mir tatsächlich auch gestellt, weil wir ja mittlerweile einfach viel wissen, was wir in den nächsten Jahrzehnten noch so zu tun haben.
Das ist Anke. Anke ist 37 Jahre alt. Auch bei ihren Überlegungen, Kinder ja oder nein, hat der Klimawandel eine Rolle gespielt. Sie interessiert sich für Umweltschutz und Zero Waste. Seit 2013 schreibt sie auf ihrem Blog über diese Themen. Sie nimmt wahr, in Sachen Klima- und Umweltschutz wurde politisch viel verschlafen. Sie sieht auch viele der aktuellen Entwicklungen kritisch.
Aber man kriegt auch halt sehr viel mit, was sich in den letzten Jahren total schnell verändert hat im Vergleich dazu, was sich in den letzten 40 Jahren verändert hat. Da muss man sich einfach nur mal angucken, über welche Gesetze oder Richtlinien wir mittlerweile in der EU reden. Darüber haben wir vor 20 Jahren nicht geredet.
Die Stimmen der Klimabewegung werden lauter. Fridays for Future geht auf die Straße. Angeschöpft Hoffnung, dass eine Welt für Kinder doch lebenswert sein könnte.
Entweder sagen wir, die Menschheit lebt weiter. Oder wir sagen, okay, 2070 sterben wir einfach alle und damit ist das Thema gegessen. Und was mich dann auch noch viel beschäftigt hat, war so die Frage, okay, ich kann mich jetzt dazu entscheiden, Kinder zu haben oder nicht, aber ich lebe als Mensch auf der Welt, also habe ich ja auch noch irgendwie eine Verantwortung für alle Menschen auf der Welt. Das heißt jetzt nicht, dass ich verantwortlich bin für die Kinder von allen Menschen, aber ich will ja zum Beispiel auch, dass mein Bruder noch ein gutes Leben hat in 50 Jahren oder dass meine Freunde und Freundinnen noch ein gutes Leben haben in ein paar Jahren oder vielleicht auch mein Patenkind. Und deshalb, genau so war eigentlich dann immer die Überlegung, auch so zu denken, hey, es ist zwar okay, wenn ich sage, ich will keine Kinder, weil das eine Entscheidung für mich ist, aber ich muss mich dann trotzdem auch irgendwie dafür entscheiden, mich für die anderen Menschen in der Welt einzusetzen. Und dann dachte ich, gut, dann kann ich auch Kinder kriegen.
Heute ist Anke Mutter von zwei Kindern. Dass Anke trotz der Weltlage Kinder bekommen hat, ist für Professor Jutta Almendinger, Präsidentin am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, weniger überraschend. Das hängt auch mit Ankes Alter zusammen. Sie ist über 30, als ihre Kinder zur Welt kommen.
Es ist anders, als wenn man junge Leute befragt, würden sie angesichts der jetzigen Situation gerne Kinder haben, dann sagen sie, naja, mit diesem Klimawandel, wir wissen nicht, aber je älter diese Frauen oder Mütter dann werden, desto weniger scheint das tatsächlich eine Rolle zu spielen.
Anke ist es wichtig, sich für eine lebenswerte Welt einzusetzen. Kinder stehen für sie dazu nicht im Widerspruch. Ihre Kinder sind für sie eine weitere Motivation, sich für mehr Umweltbewusstsein zu engagieren. 2019, hochschwanger mit dem zweiten Kind, macht Anke sich mit einem nachhaltigen Online-Shop selbstständig. Sie gibt Kurse in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen, wie man ein plastikfreies und nachhaltiges Leben führen kann. Luisa glaubt nicht daran, dass das gestiegene Bewusstsein vieler Eltern für eine nachhaltigere Welt einen Unterschied machen wird.
Und so viel Wunsch nach Einlullen, also wie der Mensch momentan hat, das ist ja auch ein Augenverschließen vor den tatsächlichen Gegebenheiten. Und deshalb denke ich mir, ja, natürlich kann ich dann sagen, wir machen es uns hier schön und das gibt mir Sicherheit und ich trenne jetzt den Müll, weil ich habe jetzt ein Baby. Aber das wird es ja nicht ändern, das macht es ja nicht besser.
Wenn Eltern sich heute klimabewusster verhalten und somit ein Vorbild für ihre Kinder sind, können sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Verzicht auf Kinder, auch wenn dies aus hehren Gründen geschieht, ist hingegen eine langfristige Angelegenheit. Die Effekte aufs Klima sind erst in einer Generation zu erwarten. Schon heute könnte man hingegen Kohlekraftwerke abschalten, auf Flugreisen und das Auto verzichten und weniger Fleisch essen. Trotzdem scheint das Thema Mutterschaft im Zusammenhang mit der Klimakrise Fragen aufzuwerfen. Sie erreichen auch Anke.
Zum Beispiel werde ich auch oft gefragt, würde ich noch ein drittes Kind bekommen? Obwohl ich ja so viel rund ums Klima weiß oder nicht. Und da sage ich immer ganz klar, ich würde auf keinen Fall ein drittes Kind bekommen, weil ich das in meiner aktuellen Situation nicht leisten kann. Sei es finanziell, sei es mit meinen geistigen Fähigkeiten, mit dem Stresslevel, was ich habe. Ich könnte kein drittes Kind mehr richtig behüten, richtig aufwachsen lassen, weil ich entscheide ja, dass dieses Kind leben soll. Also muss ich auch wissen, schaffe ich das oder nicht. Und noch ein Kind würde ich nicht schaffen. Und so würde ich auch immer, wenn jemand darüber nachdenkt, hey, soll ich jetzt Kinder kriegen wieder wegen dem Klima oder nicht, würde ich immer sagen, denkt erstmal darüber nach, könnt ihr die Verantwortung dafür tragen, dass ihr ein Leben in die Welt setzt. Also könnt ihr aufhören, egoistisch zu sein, habt ihr genug Geld, wie teilt ihr euch die Partnerschaft auf, kriegt ihr allein ein Kind, kriegt ihr zu zweit ein Kind. Das sind für mich so Fragen, die ich erstmal beantworten würde.
Die Fragen, die Anke aufwirft, sind gar nicht so leicht zu beantworten. Wer weiß schon, wie groß die Verantwortung für ein Kind wiegt, bevor man wirklich eines hat. Und wie fühlt es sich an, Mutter oder Vater zu sein, wenn sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen weiter verschlechtern? Klaus Horelmann empfiehlt, junge Menschen durch die andauernden Krisen zu begleiten. Um Kinder in Krisenzeiten großzuziehen, braucht es resiliente Eltern. Mütter und Väter müssen einschätzen können, ob sie der Herausforderung gewachsen sind und was sie dazu brauchen.
Und vielleicht müssen wir auch das lernen, eine gute psychische Begleitung und Beratung auf Wunsch von Eltern, vielleicht auch schon im Vorfeld. Wir können durchaus darüber nachdenken, ob es eine Begleitung und Beratung von jungen Menschen gibt, die überlegen, die abwägen, ob sie Eltern werden wollen, und mit ihnen zusammen durchzuspielen, wie denn ihre Ausgangssituation aussieht. Das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte, dass man auch das noch politisch stärker fördern und unterstützen kann, als das bisher der Fall ist.
Denn Eltern- und Mutterschaft ist schon unter Normalbedingungen eine Herausforderung. Kinder beeinflussen Selbstverwirklichung und finanzielle Unabhängigkeit. Sie erschweren eine Karriere deutlich. Die finanziellen Sorgen werden größer, die Rollenverteilung traditioneller. Krisen verschärfen diese Entwicklungen. Schon heute äußern sich Frauen offener zum Thema Regretting Motherhood. Dass Frauen es bereuen, Mutter geworden zu sein, könnte in krisenreichen Zeiten zu einem noch größeren Thema werden. Denn schon heute gilt, wenn eine Frau Karriere machen will, muss sie sich das leisten können, sagt Jutta Almendinger.
Frauen realisieren immer mehr, dass Kinder und Karriere oder Kinder und Beruflichkeit nicht so richtig zusammenpassen und sehr stark auf ihre Kosten gehen. Dass es die Möglichkeit nimmt, Vollzeit zu arbeiten, dass es die Möglichkeit nimmt, Karriere zu machen, dass es insgesamt zu niedrigeren Löhnen führt und natürlich dann auch zu niedrigeren Renten führt, und sehen nicht mehr dieses Kinder- und Erwerbstätigkeit, sondern viel stärker in den Vordergrund gerückt Kinder- oder Erwerbstätigkeit. Das spricht dann tatsächlich dazu, zunächst einmal, dass Frauen sind, die gestellt sind, die Karriere machen, die sich dann eine Nanny erlauben können und aus diesen Gründen weniger auf eine staatliche Infrastruktur, Kindergärten und Schulen angewiesen sind.
Kann ich es mir leisten, ein Kind in die Welt zu setzen? Diese Frage stellt sich angesichts der Krisen in der Welt noch viel mehr. Es sind aber gerade Frauen und Männer mit höherem Bildungsstand und höherem Einkommen, die sich gegen Kinder entscheiden. Sie haben vielleicht die finanziellen Ressourcen, sie wissen aber auch viel über die Unvereinbarkeit von Kindern und Karriere.
Zunächst einmal wäre es notwendig, die Belastung, die definitiv durch Kinder auftreten, auch zwischen Vätern und Müttern gleicher zu verteilen. Die Freude der Kinder ist ja zwischen Vätern und Müttern auch gleich verteilt. Also insofern die Ermöglichung einer Erwerbstätigkeit von Frauen, wie auch die Ermöglichung, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen für die Väter. Beides wünschen die Frauen. Wenn wir Mütter befragen, sagen sie, wir würden eigentlich viel lieber mehr erwerbstätig sein und uns etwas weniger um die Kinder kümmern, um deren Erziehung, über deren Pflege, Betreuung. Und bei den Vätern ist es genau umgekehrt, sie sagen durchgängig, wir würden eigentlich lieber weniger erwerbstätig sein. Das heißt, der Wunsch zu einer egalitären Aufteilung ist da. Und entsprechend müsste er politisch aufgefangen werden.
Und auch gesellschaftlich und in den Betrieben müsste sich einiges ändern. Es gilt die festgefahrenen Stereotype, Frauen gehören zu den Kindern, Männer als Ernährer der Familie, aufzubrechen. Es bräuchte eine Väterpolitik, die echte Vereinbarkeit möglich macht. Im Moment dreht sich das Thema Vereinbarkeit vor allem um Frauen. Dabei wünschen sich Männer mehr Zeit mit ihren Kindern und Frauen mehr Zeit für Erwerbsarbeit oder Zeit ohne Care. Die Corona-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, was es für Familien und insbesondere Mütter bedeutet, wenn dann auch noch die Betreuungssysteme wegfallen. Ankes zweites Kind kam wenige Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown zur Welt. Die Pandemie wurde zur Belastungsprobe für die ganze Familie.
Wir hatten ein super Betreuungssystem ausgebaut für unser jüngeres Kind, weil wir wussten ja schon, wie überfordernd es sein kann, ein Kind zu haben. Und dann fiel alles flach und es war, glaube ich, für uns das schlimmste Jahr, was wir als Familie auch zusammen hatten. Für jedes Familienmitglied einzeln irgendwie. Für das frisch geborene Baby jetzt vielleicht nicht, aber wir haben halt schon gemerkt, wie unfassbar anstrengend alles ist, wie belastend auch so eine, also Corona war ja wirklich schon tough, wie belastend das auch für sich selbst ist. Und dann noch so unegoistisch zu sein, um sich um zwei kleine Menschen zu kümmern, war richtig, richtig anspruchsvoll. Für mich auf jeden Fall. Und tatsächlich auch anfangs, wo man noch gar nicht so viel wusste, was passiert jetzt eigentlich, hatte ich auch tatsächlich oft auch Angst. Einfach. Hätte mir jemand gesagt, hör mal, Wenn dein Kind auf die Welt kommt, darfst du danach mit ein Jahr lang mit keinem Kind raus. Du darfst nicht auf Spielplätze. Ihr müsst nur zu Hause sitzen in eurer 73 Quadratmeter Wohnung und da alles alleine stemmen. Dann hätte ich auf keinen Fall ein Kind bekommen.
Anke hätte dann lieber noch gewartet. Und das ist es, was viele Menschen gerade tun. Warten. Aufgrund der Krisen in den letzten Jahren haben viele junge Menschen ihren Kinderwunsch zunächst vertagt. In der Folge werden weniger Kinder geboren. Von 2014 bis einschließlich 2021 war die Geburtenrate in Deutschland mit 1,5 bis 1,6 Kindern pro Frau vergleichsweise hoch, erklärt Professor Martin Bujard, Forschungsdirektor beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Seit dem Jahr 2022 liegen die Geburtenraten wieder, wie in den Jahrzehnten zuvor, bei 1,3 Kindern pro Frau.
Dieser Rückgang, der hat etwas mit den multiplen Krisen zu tun. Da war zuerst die Corona-Pandemie, die hat die Menschen schon sehr geschlaucht. Am Anfang ging die Geburtenrate da auch gar nicht zurück, weil es hat auch so ein bisschen so Nestbildungscharakter am Anfang gehabt, diesen Cocooning-Effekt. Aber auf die Dauer hat das sehr geschlaucht. Dann wurde der Kinderwunsch oft aufgeschoben, auch um sich erstmal impfen zu lassen. Und dann kam der Ukraine-Krieg dazu, die wirtschaftliche Entwicklung, Inflation und auch das Thema Klimawandel ist auch ein Thema, was es schon länger gibt, aber zunehmend adressiert wird. Und man kann aber sehr gut sehen, wenn man sich die monatlichen Trends anguckt, und das haben wir gemacht, dass etwa 9 bis 10 Monate, nachdem beispielsweise der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine begonnen hat, die Geburtenrate runtergegangen ist. Da gibt es ja sehr viele Studien, die aus anderen Krisen schon zeigen, dass bei ökonomischen Krisen, also gerade wenn Krisen Richtung Arbeitslosigkeit gehen oder Richtung Einkommenssorgen oder Rezession, dass da die Geburtenrate tendenziell zurückgeht. Und dieses Zusammenspiel von wirklich gravierenden Krisen und auch Krisen, die mit dem Alltag der Menschen etwas zu tun haben, sorgt für sehr viel Verunsicherung. Und Verunsicherung ist Gift für die Familienplanung.
Für Luisa ist die angespannte Weltlage eine weitere Bestätigung in ihrer Entscheidung gegen Kinder.
Na, das ist natürlich klar, dass ich mir jetzt denke, es war für mich die richtige Entscheidung, weil es wird ja anscheinend nicht besser. Und statt den Klimawandel zu bekämpfen und da endlich mal den Hintern hochzukriegen, hat man jetzt das Gefühl, dass überall in der Welt Brennpunkte wieder eskalieren. Ich habe das Gefühl, ich bin eingeschlafen und vor 15 Jahren wieder aufgewacht. Und das macht mir richtig Angst. Und früher habe ich den Satz nie verstanden. Gerade als Jugendliche kann man den nicht greifen im Geschichtsunterricht. Geschichte wiederholt sich. Jetzt weiß ich genau, was unsere Lehrerin damit meinte und was das aussagt. Nee, ich möchte kein Kind in diese Welt setzen. Und wenn ich mir auch anschaue, in welche Richtung das politisch in diesem Land geht, das macht mir nur noch mehr Angst. Ich habe da keine Hoffnung in die Menschheit. Es tut mir leid. Also ich freue mich für jeden, der da Hoffnung hat. Ich habe keine. Ich habe die aufgegeben. Das kommt für mich nicht in Frage.
Hoffnungslosigkeit, Überforderung, Trauer, Wut, Verzweiflung. Das sind Gefühle, die infolge der multiplen Krisen aufkommen können. Dabei ist nicht relevant, ob man tatsächlich diese Krisen hautnah miterlebt hat oder vor allem aus den Medien von ihnen erfahren hat. Die mediale Dauerrepräsentation, insbesondere über Social Media, kann solche Gefühle verstärken. Inwiefern die Entscheidung für oder gegen ein Kind von negativen Emotionen, die mit einer Krise verbunden sind, beeinflusst wird, dazu forscht die deutsche Wissenschaftlerin Natalie Nitsche. Sie ist Associate Professor an der School of Demography an der Australian National University. 2022 veröffentlichte Nitsche ein Paper mit dem Namen Emotion and Fertility in Times of Disaster. Zu Deutsch: Emotionen und Geburtenhäufigkeit in Zeiten der Katastrophe.
Ich war damals tätig am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock in Deutschland und habe dort auch die Pandemie verlebt, die für uns als Demografen natürlich wahnsinnig spannend gewesen ist. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, darüber tiefgreifender nachzudenken, wie sich möglicherweise das Geburtenverhalten, aber auch der Kinderwunsch von Menschen in dieser Zeit verändern würde, wenn überhaupt.
Ganz konkret ging es in dieser Studie darum zu schauen, ob Menschen, die schon seit längerem beobachtet wurden, über den ersten Lockdown hinweg ihren Kinderwunsch angepasst haben, nach oben oder nach unten. Und wenn ja, ob das etwas mit Ängsten, Sorgen oder negativen Emotionen zu tun hatte.
Was die Forschung nach Covid gezeigt hat, ist, dass die Intention, Kinder zu bekommen, also diese praktisch kurzfristige Absicht, durchaus sehr volatil war und sehr stark eingebrochen ist. Also kurz nach dem ersten oder noch im ersten Lockdown gab es Umfragen, die deutlich gezeigt haben, dass in vielen europäischen Ländern die Intention, jetzt demnächst ein Kind zu bekommen, eingebrochen ist. Das war aber auch nicht bei allen so. Und in der Covid-Krise, was wir bisher gesehen haben in der Literatur, ist, dass insbesondere die Intention, jetzt in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr, in den nächsten ein, zwei Jahren Kinder zu bekommen, sehr volatil war und adjustiert wurde. Aber der Kinderwunsch, wenn dann nur geringfügiger verändert wurde. Und das ist auch in unserem Sample so. Während wir zwar sehen, dass ungefähr 10% der Befragten sich mehr Kinder gewünscht haben als vor dem Beginn der Pandemie und etwa 10 weitere Prozent den Kinderwunsch nach unten adjustiert haben, hatten dennoch 80% der Befragten die gleiche Anzahl an Kindern, die sie sich gewünscht haben wie vorher. Also insgesamt die Mehrheit der Menschen hatte einen stabilen Kinderwunsch.
Der Wunsch nach Kindern ist also immer noch da. Er wird aber, insbesondere in Krisenzeiten, häufig nicht umgesetzt. Manchmal wird der Kinderwunsch so lange aufgeschoben, bis sich das biologische Fenster geschlossen hat. Das Aufschieben birgt immer die Gefahr, dass sich der Wunsch nicht mehr erfüllt. Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung plädiert dafür, trotz allem, Kinder in die Welt zu setzen.
Also Kinder sind generell die Zukunft und eine Gesellschaft braucht auch eine junge Generation, die letztlich die Werte weiterträgt, die Wirtschaft auch weiterbringt und die letztlich auch die Probleme, die die frühe Generation nicht gelöst hat, hat dann auch weiterlöst. Jede Generation hat gewisse Aufgaben und gewisse Ziele, auch die Welt ein Stück weit zu verbessern. Und wenn man junge Generationen hat, die man gut ausbildet, dann kann die natürlich auch vieles Positive bewegen. Und wenn man zu wenig Kinder hat, wenn die junge Generation sehr klein ist, dann hat man eine Gesellschaft, die relativ alt ist, wo die Leute, die, wie wir es jetzt ja schon teilweise haben, wie Leute, die Anfang 60 sind, in der großen Mehrheit sind. Und dann wird natürlich auch die Politik, aber auch die Medien, die Märkte richten sich dann sehr stark nach diesen Menschen und weniger nach den Jungen. Und dann wird auch manches schief in dem Land. Deswegen ist es schon auch gut, wenn man die Bevölkerung, wenn die relativ gleichmäßig ist. Also wenn es ähnlich viele Junge wie Alte gibt, das hat sehr viele Vorteile. Dass die Interessen der jungen Menschen und die Interessen der jungen Menschen sind gerade beispielsweise Klima, dass diese Interessen auch tatsächlich berücksichtigt werden.
Und wir brauchen halt auch Kinder, weil gerade auch Kinder vielleicht dafür sorgen können, dass wir neue Technologien entwickeln in den nächsten 20, 30 Jahren, auf die ich zum Beispiel nicht mehr komme, weil ich mittlerweile zu alt bin oder mich mit anderen Themen beschäftige, die uns als Menschheit auch einfach weiterbringen können. Also Kinder sind halt auch immer ein Potenzial in die Richtung gesehen.
Yes, of course. In einem Disney-Film vielleicht. Ich glaub's nicht. Also das kann kein einzelner Mensch mehr regeln.
Die unterschiedlichen Standpunkte verdeutlichen, wie sensibel das Thema ist. Natürlich hätte ein größerer Anteil von jüngeren Generationen eine stärkere politische Wirkung. Und die niedrigen Geburtenzahlen zwischen 1975 bis 2014 haben Deutschland in Sachen Fachkräftemangel und Rente vor enorme Herausforderungen gestellt. Das Kinderkriegen ist politisch, aber nicht nur. Es ist auch eine zutiefst private Entscheidung. Es geht um persönliches Glück, das mit, aber auch ohne Kinder erreicht werden kann. Kinder sollten nicht in die Welt gesetzt werden, weil sie uns Wohlstand oder die Lösung eines gesellschaftlichen Problems versprechen. Jutta Almendinger plädiert dafür, den Einfluss von Krisen auf den Kinderwunsch nicht zu überschätzen. Das Thema Vereinbarkeit muss bei der Frage, wie sich der Kinderwunsch in Krisenzeiten verändert, unbedingt mitgedacht werden.
Weil im Moment können wir das überhaupt nicht voneinander entknüpfen. Frauen sagen uns zu, mit jeder Generation sagen sie es stärker. Und auch die Männer sagen es mit jeder Generation stärker. Hey, lasst uns hier was ändern. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen. Wir brauchen andere betriebliche Politiken. Und dann können wir die anderen Fragen beantworten. Dann haben die vielleicht auch einen Effekt. Aber der Haupteffekt liegt dezidiert woanders. Dass wir Vätermonate brauchen mehr, dass wir wahrscheinlich auch eine andere Finanzierung der Vätermonate brauchen, dass wir da mit diesem Gerümpel von Ehegattensplitting und so weiter und so fort endlich mal Schluss machen und dann Geld eher in die Kinder geben als in der Ehe oder in der eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Die Rahmenbedingungen für Familien, insbesondere für Mütter, müssen sich drastisch verbessern. Nur so werden Frauen und Männer in die Lage versetzt, wirklich unabhängige Entscheidungen zum Thema Kinder zu treffen, die nicht von Sorgen oder Zwängen beeinflusst sind. Das Ergebnis ist dabei offen. Es geht nicht darum, Menschen ein Leben mit Kindern schmackhaft zu machen, die per se keine wollen, aber diejenigen zu unterstützen, die sich für ein Leben mit Kindern entscheiden wollen oder entschieden haben.
Kinderwunsch und Krise. Eine Entscheidung zwischen Endzeitstimmung und Hoffnung. Von Theresa Sickert. Es sprach die Autorin. Ton Alexander Brennecke. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Jana Wuttke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.